Du bist nur ein Video entfernt, deine YouTube-Zuschauer in Kunden zu verwandeln. Das hast du mir gesagt. Und jetzt interessiert mich natürlich, Michael, was für ein Video ist das?
Logical Lemon. Bei uns stehen Kundenergebnisse an erster Stelle.
Ja, das muss man ein bisschen aufbereiten jetzt, damit man versteht, weil das ist ja schon ein starker Claim erstmal. Also, weil Leute sagen ja, naja, warum jetzt ausgerechnet nur ein Video? Ich mache schon viele YouTube-Videos und ich gewinne natürlich auch schon Kunden darüber, aber vielleicht nicht so viele, wie ich haben könnte. Also das ist, glaube ich, was du arbeitest ja mit sehr, sehr vielen YouTube-Kanälen zusammen. Da wird es eigentlich sicher einige Leute geben, die sagen, also für den Aufwand, den ich YouTube betreibe, ich mache es auf jeden Fall weiter, weil YouTube bringt mir was, aber es könnte viel, viel mehr sein.
Ja, genau. Also ich habe das Gefühl, bei der Anzahl an Leuten, die ich erreiche jetzt hier vielleicht, weiß ich nicht, jeden Monat 10.000 Leute,
ja,
könnten schon mehr Anfragen sein. Ich könnte mehr vertragen.
Ja,
doch. Das kommt definitiv. Habe ich schon zu hören bekommen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Jetzt muss man sich ja mal die Frage stellen, ja, warum ist es denn dann so? Also jetzt stell dir mal vor, du machst regelmäßig, sagen wir mal, 5.000 Klicks auf deine Videos. Ja, das sind vielleicht mal 8.000, sind vielleicht mal 3.000, aber so 5.000 im Schnitt. Man könnte das auch mit 10 machen. Warum kommen denn dann nicht so viele Anfragen bei rum, obwohl du das ja auf immer wieder Videos hast? Weil das werden ja sehr wahrscheinlich nicht immer wieder komplett neue Leute sein, die deine Videos anschauen, sondern es sind ja immer wieder ein Kern von gleichen Leuten. Da ist doch die Frage, warum kaufen die denn dann nicht? Oder warum kaufen sie denn immer erst so spät? Und ganz schlimm vielleicht sogar, warum kaufen sie dann am Ende bei jemand anderem? Da können wir auch noch drauf eingehen. Und der Grund ist, dass sie eine Sache oder mehrere Sachen einfach nicht verstanden haben, die sie verstehen müssen, damit sie kaufen. Man kann sich es ja so vorstellen. Wenn ich mein Angebot habe und hier ist quasi so mein Wunschkunde, dann ist dazwischen wie so ein Fluss, ein reißerischer, nasser, unangenehmer Fluss, über den jemand nicht freiwillig erstmal drüber gehen will. Und was ich tun muss, ist, dass ich demjenigen Steine hinlege und diese Steine müssen in der richtigen Reihenfolge bestenfalls sein. Diese Steine müssen so nah aneinander sein, dass jemand sagt, oh, der Schritt ist mir aber nicht zu groß, da habe ich Angst, dass ich in den Fluss falle. Und die Steine selber müssen auch noch rutschfest sein, was so viel heißt wie, ich vertraue auch diesem einzelnen Stein. Ich sehe, dass die da ganz nah aneinander liegen, aber ich habe auch nicht Angst, auf dem auszurutschen. Und bei den meisten Leuten ist es so, dass diese Sachen noch nicht gegeben sind. Die schauen sich die Videos an und die Steine liegen irgendwie in diesem Fluss rum, aber die gehen halt noch nicht ganz rüber. Das ist im Endeffekt der Hauptgrund, warum jemand noch nicht kauft oder gar nicht kauft, weil das nie passiert, oder bei jemand anderem kauft, weil der die letzten paar Steine hinlegt. Das ist das Allerschmerzhafteste. Und jetzt gibt es ein Videoformat, was all diese Steine in der richtigen Reihenfolge auf diese Art und Weise hinlegt.
Ich würde es mal mit meinen Worten zusammenfassen. Mhm. Also das heißt, wir haben interessierte Zuschauer. Die haben ein Problem in dem Fachgebiet, über das halt, um das es auf dem YouTube-Kanal geht. Und die hätten jetzt auch gerne den Wunsch, den man so als Anbieter immer sagt. So zum Beispiel, du hast das Problem, du hast zu wenig Leads, ich bring dir mehr Leads.
Genau.
Und jetzt trennt aber die Leute, dass sie da einfach zu dir als Anbieter rübergehen, ein Graben, ein Fluss, was auch immer. Sie kommen da nicht rüber. Und das, was man eigentlich machen muss, ist da quasi eine metaphorische Brücke bauen. Mhm. Und nur dann, wenn man diese Brücke baut, kann da auch jemand rübergehen. Und wenn diese Brücke nicht vollständig gebaut ist, dann kann ich, oder also diese Steine, ja, wenn ich die jetzt alle nebeneinander in den Fluss lege, so parallel zum Flussufer, dann kann ich so viele da hinlegen, wie ich will. Also niemand kommt ja auf die andere Seite.
Genau.
Verstehe, okay. Also das heißt, ich muss da quasi diese Brücke bauen, die muss schon auch über den Fluss gehen und nicht parallel zum Fluss.
Machen wir vielleicht mal ein ganz konkretes Beispiel. Das habe ich ja bei dir schon gerade angeteasert, bevor wir angefangen haben. Mein Vater schaut seit Jahren Markus Krall, den kennst du sicher auch. Mhm. Ne? Und Markus Krall macht Videos im, sagen wir mal, Finanzbereich und er ist auch relativ systemkritisch, würde ich jetzt mal sagen, so grob zusammengefasst. Ich habe meinem Vater versucht, dieses Konzept zu erklären und habe gesagt, du schaust doch immer Markus Krall. Ja, was macht denn der eigentlich? Wieso hast du noch nie was von dem gekauft? Ja, der macht irgendwas mit Gold. Der schaut seit Jahren Markus Krall. Der müsste doch eigentlich ganz genau wissen, wie dem sein Angebot aussieht. Der müsste jegliche Informationen schon haben, aber er hat sie nicht. Weil der YouTube-Kanal irgendwie nicht diese Informationen preisgibt. Er weiß ungefähr, was er macht. Ja, wie Goldberatung oder sowas in der Richtung. Also so war die Aussage. aber auf einem niedrigen Niveau ist diese Aussage im Vergleich zu dem Content, den er schon konsumiert hat, und er hat auch noch nie was gekauft. Und das machen wir eben mit diesem Videoformat, mit diesem Conversion-Interview, wie ich es nenne, dass all diese Leute, die bislang dich mal verfolgt haben, jetzt mal wirklich komplett alle Informationen kriegen, die sie brauchen, damit sie sich zumindest für dein Angebot interessieren. Das ist im Endeffekt die Quintessenz aus dem Ganzen. Und du hast es gesagt, mit den Steinen parallel hinlegen. Viele geben halt Tippvideos. Das ist wunderbar. Also angenommen, ich bin Spezialist für Knieschmerzen und ich gebe Übungen und Tipps, wie jemand seine Knieschmerzen wieder los wird. Ich finde das super. Und so baut man ja auch Vertrauen auf. Aber das heißt nicht, dass jemand kauft. Weil ich weiß gar nicht, okay, wie schaut denn die Zusammenarbeit aus? Kann ich das in meinem Alter noch? Es gibt so viele Fragen, die einfach ungeklärt sind. Und in dem Conversion-Interview, wir können auch noch eingehen darum, dann warum Interview, da machen wir das. Das ist wie ein versteckter Pitch, aber es merkt niemand, dass er gepitcht wird, sondern die Leute schreiben sogar noch, wow, danke für den tollen Content.
Mhm. Ja, okay, also das ist ja eigentlich recht plausibel. Das heißt, in der Situation, ich habe einen YouTube-Kanal, ich habe Reichweite, ich habe regelmäßig tausende Views und ich frage mich, warum kaufen die Leute nicht? Ist im Prinzip die Aussage, naja, das Problem, warum nicht so viele Leute kaufen, ist, weil sie einfach nicht genau verstehen, was dein Angebot ist, weil da irgendwelche Informationen fehlen.
Genau.
Du baust nicht die Brücke über den Fluss, sondern du baust hier Sachen parallel und das ist ja komplett egal. Du kannst ja auch 1000 Videos machen, das spielt gar keine Rolle. Auch 10.000 Videos.
Richtig.
Weil es fehlen Informationen.
Richtig. Also ich könnte 1000 Videos machen und darauf hoffen, dass irgendwann sich jemand die Marketingbotschaft, die gesamte, die ich brauche, zusammengepuzzelt hat und dass er auch nicht schon wieder Teile vergessen hat, weil er dieses Video vor 2 Jahren gesehen hat. Also, dass er sich die Steine selbst irgendwann zurechtlegt. Dass er sagt, ah ja, dieser Stein da, darauf kann ich jetzt hoffen. Oder ich habe halt einfach ein Video, das das auf einmal darstellt. Das sind die 2 Möglichkeiten. Die dritte ist, dass jemand gar nicht checkt. Halt auch nach 10.000 Videos nicht, weil ich halt einfach gewisse Informationen nie preisgebe, weil ich es nicht weiß.
Ja, verstehe. Okay, also auf mich wirkt das sehr plausibel. Dann frage ich mich jetzt natürlich, was muss denn jemand verstehen, damit diese Brücke gebaut ist?
Also es gibt mehrere Ideen, die jemand durchlaufen muss, damit jemand sagt, okay, ich will dieses Angebot kaufen. Wir müssen natürlich nicht alle jetzt in der Tiefe nennen, aber ich muss zumindest natürlich mal verstehen, bin ich überhaupt gemeint? Also ich muss verstehen, ob das überhaupt die Situation ist, das Angebot löst überhaupt die Situation, in der ich mich befinde. Ich muss einen Nutzen verstehen. Dann muss ich verstehen, wie das Angebot funktioniert und warum es funktioniert. Ich lege hier immer darauf Wert, es gibt sehr, sehr oft ein bestimmtes Kriterium, das dafür sorgt, dass man seine Situation verändern kann. Machen wir mal ein Beispiel. Wenn jemand hergeht und sagt, meine YouTube-Videos kriegen nicht Reichweite, das ist vielleicht ein Problem, was du häufiger bekommst, dann liegt das oft daran, dass sich Leute auf ein falsches Kriterium fokussieren. Sie sagen zum Beispiel, meinetwegen, ich brauche irgendwie suchoptimiertere Titel. Das ist, glaube ich, was sehr, sehr oft kommt. So, und dann denken die, okay, ich muss YouTube SEO lernen. Aber das ist es ja gar nicht, was die Lösung ist, sondern die wahre Lösung ist ja eigentlich, du musst gute Titel, gute Thumbnails machen und Themen, die viele Leute interessieren. Also dieses, dass man jemandem überhaupt mal sagt, was ist das richtige Kriterium, ist zum Beispiel eine Botschaft. Warum funktioniert das dann genau? Da muss ich logisch plausibel erklären, warum dieses Kriterium wirklich zum Erfolg führt. Dann muss ich Einwände klären. Und so gibt es einfach verschiedenste Bausteine. Es sind so ungefähr 8 bis 9 Stück, die man dann in diesem Interview, durch die man geführt wird. Und man kriegt aber jedes Mal auch Mehrwert und hat den Eindruck, hey, wow, ist einfach spannend hier zuzuhören. Aber am Ende des Interviews würde dann ein Pitch kommen.
Okay, verstehe. Also das heißt, es gibt unterschiedliche Teile von so einer Marketingbotschaft, die muss ich allesamt verstehen und dann wird diese Brücke gebaut. Und ein bisschen bist du schon darauf eingegangen, welche Teile das sind, also dass man so ein bisschen mehr verstehen kann. Wollen wir da noch ein bisschen tiefer einsteigen, dass es so ein bisschen griffiger wird?
Das können wir sehr, sehr gerne machen. Das Schöne ist, dass man es nicht mal wissen müsste, weil innerhalb dieses Interviews muss man ja nur meine Fragen beantworten. Also man müsste es nicht mal verstehen, man müsste nicht mal die einzelnen Marketingbotschaften vorbereiten, sage ich mal. Und es würde trotzdem funktionieren, weil ich leite da durch und kann auch dann meinen Input wieder geben. Aber wir können trotzdem sehr, sehr gerne drauf eingehen. Aber das Schöne ist, selbst jemand, der sagt, boah, ich muss mal da 8, 9, welche Reihenfolge? Nee, man muss sich nichts merken.
Verstehe. Aber also aus Anwenderperspektive ist es natürlich entsprechend sehr angenehm. Ich glaube, an der Stelle macht es Sinn, dass wir, bevor wir jetzt tiefer in die Botschaften reingehen, einmal näher beschreiben, was ist eigentlich ein Conversion-Interview und wie kommst du da eigentlich ins Spiel?
Ja, es ist ziemlich simpel erklärt. Warum funktionieren Webinare? Aus dem Grund, den ich gerade gesagt habe. Ein Webinar hat einfach in der richtigen Reihenfolge alle Botschaften, die jemand haben muss, damit er am Ende kaufen will. Jetzt haben wir aber ein paar Probleme bei Webinaren. Das erste ist, ich muss es selber aufsetzen. Das heißt, ich muss selbst erstmal genau das wissen, was ich gerade gesagt habe. Man muss eben wissen, welche Botschaften sind das, welche Reihenfolge, braucht gute Argumente und. Dann muss ich das selber vortragen. Dann muss ich das immer wieder vortragen, weil ein Webinar aus der Dose funktioniert in der Regel nicht so gut. Das heißt, ich muss dann immer Sonntag 11 Uhr, haben nicht alle Zeit und so weiter. Das hat einfach viele Probleme. Aber Webinare, wenn sie gut gemacht sind, funktionieren. Dann haben wir aber noch das Problem, dass Webinare, inzwischen weiß man einfach, da wird am Ende gepitcht. Das heißt, die Leute gehen, sobald sie das riechen, gehen viele Leute raus. Also sehr, sehr viele Leute schauen sich den Content-Teil an und dann kommt zum Pitch-Teil und gehen viele Leute raus, weil sie es einfach wissen von Anfang an. Manche Leute gehen nicht mal in Webinare, weil sie wissen, ja, es ist eine Verkaufsshow. Also habe ich gesagt, wie kann man die Vorteile von Webinaren beibehalten und die Nachteile ausgleichen? Und dadurch ist ein Conversion-Interview entstanden. Ein Interview hat den Vorteil, ich muss es nicht selbst vorbereiten. Sondern was passiert ist, wir treffen uns, so wie wir uns hier treffen, und ich führe einfach ein Gespräch mit dir. Und ich habe im Kopf den Leitfaden und ich habe im Kopf auch, welche Botschaften müssen fallen. Und ich kann sogar teilweise diese Botschaften selbst liefern, selbst argumentieren, als ein neutraler Dritter für den Zuschauer. Und dann beantwortest du die Fragen, führst das Gespräch, stehst auf und fährst wieder heim. Das ist wirklich, so dumm wie es klingt, das ist ein Conversion-Interview. Und jetzt haben wir alle Vorteile des Webinars drin und alle Nachteile sind aber quasi ausgeglichen. Weil du musst dich nicht vorbereiten, du musst nicht selbst an die Struktur denken. Ich kann helfen. Es ist ein echtes Gespräch. Leute lauschen echten Gesprächen viel, viel lieber. Deswegen gibt's große Podcasts, die gerade so erfolgreich sind und so weiter. Und das ist der ganze Ablauf.
Okay, das klingt plausibel. Also gerade das Podcast-Thema ist ja extrem am Kommen. Also wir sehen ja auch, also in den im englischsprachigen Raum sowieso, also Joe Rogan hat ja über 1 Milliarde Downloads im Monat. Also das sind schon so die meisten Menschen auf diesem Planeten, die sich tatsächlich seinen Podcast anhören. Man kann sich das kaum vorstellen. Und in Deutschland haben wir ja riesige Podcasts wie Ungeskriptet zum Beispiel, die ja dann auch wirklich, also bekannte Leute aus der Politik da einfach sitzen haben, die fahren einfach zu ihm hin. Also da sieht man schon, dieses Format, lange Gespräche funktioniert, Leute hören das gerne, das verstehe ich. Okay, jetzt frage ich mich aber, also das, was ein Podcast wie Ungeskriptet macht, das ist ja so ein Gespräch führen, also was ihn jetzt interessiert. Dein Conversion-Interview ist ja insofern anders, dass du ja eine Struktur vorgeben musst, die im Prinzip den Zuschauer durch alle Schritte durchführt, dass er am Ende komplett versteht, warum sollte ich jetzt eigentlich dieses Angebot kaufen? Also alle Schritte, diese Steine, die in den Fluss gelegt werden müssen, dass ein Interessent darüber gehen kann. Wenn ich jetzt mal so kritisch nachfrage, woher willst du das denn wissen? Also wie kannst du denn dafür sorgen, dass alle Botschaften abgedeckt werden?
Also der erste Punkt ist, dass ich einfach meine eigenen Vorträge mal analysiert habe. Meine eigenen Vorträge laufen nach einer gewissen Struktur ab und ich habe noch nie nach einem Vortrag keinen neuen Kunden gehabt. Noch nie. Und das liegt an der Struktur. Dann habe ich irgendwann mal gesagt, bei den Realfix-Kunden, unser Kerngeschäft ist, / war, waren ja eigentlich Reels und wir haben das immer im Interviewformat gemacht. Dann habe ich mir irgendwann gedacht, wir können auch alle diese Interviews eigentlich auch mal nach dieser Struktur machen. So, warum eigentlich nicht? So mal ausprobieren. Dann habe ich das mit Kunden ausprobiert. Das bis heute immer noch außergewöhnlichste Ergebnis ist wahrscheinlich Birger Schäfermeier. Wir haben das in einem Hotelzimmer gedreht mit meiner alten Kamera. Also es ist qualitativ nicht mal mega, mega gut. Und es hat 6-stellig Umsatz gemacht, dieses Interview. Also nachweislich dieses Interview. Und das liegt einfach daran, dass diese Struktur genau so abläuft, wie jemand in welcher Reihenfolge jemand Ideen verstehen muss. Das ist genau so, wie wir sprechen ein Thema und die Frage, die sich natürlicherweise daraus ergibt, ist der nächste Punkt. Und die Frage, die sich daraus natürlicherweise ergibt, ist der nächste Punkt. Und das ist einfach die Struktur. Und die ist schlichtweg bewährt. Das war in meinen Vorträgen so und dann angewandt auf diese Interviews, die ich geführt habe, genau das Gleiche wieder.
Also auf die Struktur können wir dann noch mal ein bisschen näher eingehen. Da habe ich ehrlich gesagt aber auch überhaupt keine Zweifel, dass das funktioniert, weil im Prinzip ist ja alles, was irgendwie funktioniert, nach einem bewährten Leitfaden aufgebaut.
Ja.
Also zum Beispiel ja auch Filme. Also gute Filme sind immer wieder nach dem gleichen Muster aufgebaut. Aber also wenn du willst, kannst du da ein bisschen drauf eingehen.
Ja, also ich hab dir vorhin schon erzählt, dass ich mag diesen Film 47 Meters Down. Das ist so ein Film über zwei Frauen, die im Käfig sind und Haie sich anschauen wollen. Und dann stürzt dieser Käfig in den Meeresgrund. Und ja, ich mag solche Überlebensfilme, sagen wir so. Und die gleichen Produzenten haben einfach einen Film gemacht, der dann heißt irgendwie, ich weiß es nicht, 100 Meters Up oder sowas. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber der funktioniert eigentlich nach dem genau gleichen Schema. Das ist eigentlich nur eine Kopie dieses Films, nur diesmal in der Luft statt am Meeresboden. Der fesselt mich wieder genauso, weil die Struktur gleich ist. Die Geschichte selber ist natürlich anders. Es sind andere Mädels, es ist etwas abweichend davon. Es ist nicht genau das Gleiche, aber die Struktur ist wieder exakt gleich. Und das liegt daran, weil wir diese Struktur mögen. Wir lieben einfach diese Art von Struktur. Und genauso ist es auch bei Conversion-Interviews. Wir lieben es, auf diese Art und Weise Dinge erklärt zu bekommen. Und das ist genau der Überzeugungsprozess, der psychologisch funktioniert. Aber deine eigentliche Frage ist ja wahrscheinlich eigentlich, aber hört das dann noch jemand an? Weil jetzt müsste er doch merken, dass er gepitcht wird. Jetzt ist ja nicht mehr so ein wie Ungeskriptet oder Tim Gabel Podcast. Weißt du, da plaudern die über irgendwelche Dinge. Sondern jetzt ist es ja ausgelegt darauf, dass jemand am Ende kauft. Das kann doch, jetzt schauen doch die Leute das nicht mehr an. Aber das ist eben dann die Kunst, dass es ein Gespräch bleibt. Das ist dann die Aufgabe auch von mir als Interviewer, dass es ein Gespräch ist. Man kann sich diese Kommentare unter dem zum Beispiel Video von Birger Schäfer mal anschauen. Die meisten Kommentare sind, was für ein tolles Gespräch, was für wertvoller Content, absolut roter Faden. Und es gibt einen einzigen, ganz unten steht der hat geschrieben, ist Werbung. Der hat null Likes bekommen, aber den müsste man eigentlich einstellen, der war mega smart. Aber sonst hat es einfach keiner mitbekommen, dass das, natürlich, es ist auch Mehrwert, aber an sich ist das psychologisch so aufgebaut gewesen, dass am Ende die Leute kaufen, das ist ja auch passiert. Aber die kaufen eben nicht, weil sie sagen, oh, hier wurde ich gerade gepitcht eine Stunde, sondern hier habe ich gerade eine Stunde Mehrwert bekommen. Mhm. Das ist im Endeffekt die Quintessenz des Ganzen dann.
Ja, was ich mich frage, ist tatsächlich, also ich verstehe total gut, dass so ein Leitfaden funktioniert. Die Praxisbeispiele zeigen ja auch bei dir, dass das klappt. Aber wie kannst du wissen, dass jetzt ein Punkt abgeschlossen ist? Weil du hast ja nicht die Fachexpertise, du bist ja nicht im Finanzbereich.
Richtig, das ist richtig. Das ist wahrscheinlich sogar der größte Vorteil, dass ich da nicht im Finanzbereich bin. Weil ich frage so interessiert nach wie ein Zuschauer. Um bei dem Beispiel mit den Steinen zu bleiben. Wir als Experten würden die Steine weiter auseinanderlegen. Weil für uns ist der Schritt, weil wir sind Riesen in unserem Thema, für uns ist der Schritt plausibel. Für den Zuschauer ist der Schritt aber zu groß. Er kommt da nicht mehr mit. Sagt sich, hey, wie hat jetzt das mit dem zusammengehangen? Verstehe ich nicht, bin ich raus. Wenn man einmal raus ist, ist man raus, dann hört man noch nicht weiter zu, weil das ist wie in der Schule, da ist einmal der Stecker gezogen.
Matheunterricht.
Bei mir im Matheunterricht war der mal nach 5 Minuten weg. Ich dachte mir, ich kann ja dem Rest gar nicht mehr folgen jetzt, weil alles ergibt sich ja daraus. Mhm. Und genauso ist es hier auch. Aber ich kann das spiegeln. Also ich weiß nicht so viel über das Thema wie der Experte, aber ich weiß genug, da arbeite ich mich genügend ein, dass ich auf dem Stand bin, so ungefähr wie die Zielgruppe. Und dann ist es eigentlich nur noch gesunder Menschenverstand und auch ein bisschen Talent, muss man dazu sagen. Und ich habe auch Moderation gelernt, 2 Jahre Medienakademie. Dann die richtigen Fragen zu stellen. Genau die Fragen, die sich der Zuschauer als nächstes stellt.
Ja, okay, also das macht eigentlich total viel Sinn, so wie du sagst. Also es funktioniert nicht, weil du eine Expertise im Bereich hast, zu dem du interviewst, sondern weil du genau keine Expertise hast.
Absolut.
Und darum bist du in der Zuschauerperspektive und kannst die Fragen so stellen, dass wirklich kein Schritt ausgelassen wird, den man als Experte selber einfach überspringen würde, was ja automatisch irgendwann passiert, weil einem Dinge selbstverständlich vorkommen.
Genau, ich muss eigentlich nur auf einem so guten Niveau sein, dass ich mir nicht denke, keine Ahnung, ich habe eine Kundin lesen im morphischen Feld, dass ich mir nicht denke, was ist das? Weißt du?
Ja.
So, du wüsstest es wahrscheinlich auch nicht, das ist nicht dein Spezialgebiet. Das darf nicht passieren, also da arbeite ich mich natürlich genügend ein. Es gibt auch so ein kleines Vorgespräch und wir haben schon mal so ein bisschen, wer ist die Zielgruppe, was soll das Angebot sein? Sowas mache ich schon. Ich brauche ein gewisses Niveau, aber das ist super leicht zu erreichen. Und dann ist es wirklich so, wie du sagst, wenn ich zu tief in einem Thema drin bin, habe ich eher die Gefahr, blinde Flecken selbst zu haben, was der Zuschauer jetzt wissen will, als wenn ich nicht in dem Thema drin bin.
Ja, das macht Sinn. Kontraintuitiv, aber mit der Erklärung macht das auf jeden Fall Sinn. Also man braucht quasi einen interessierten Laien, der einen interviewt und was von Interviewführung versteht, um wirklich alle diese Ideen abzugreifen. Weil das ist ja im Prinzip die Prämisse. Also wir sind ja gestartet mit, man braucht nur ein Video, um seine Reichweite einfach viel besser in zahlende Kunden umzuwandeln. Und der Grund, warum das funktioniert, ist, weil, also wenn ich das jetzt nochmal so zusammenfasse in meinen eigenen Worten, ich gebe den Zuschauern Informationen, ich gebe ihnen Mehrwert. Die lernen mich kennen, da ist vielleicht auch Vertrauen da. Aber so wirklich dieses Verständnis, was genau mein Angebot jetzt für sie tut, ist einfach nicht da. Ja. Oder es ist so verstreut über Videos, dass es manchmal durch Zufall versteht es jemand, hat sich genügend zusammengepuzzelt. Und das, was du machst, ist, du führst da Leute rüber durch die gesamte Marketing-Argumentation, indem du einer bewährten Struktur folgst. Und weil du nicht so tief in dem Fachbereich drin bist, sorgst du dafür, dass du wirklich alle Punkte abdeckst, weil du sie ja selber verstehen musst, damit es ein Zuschauer auch entsprechend verstehen kann. Und dadurch ist das Gespräch nicht nur interessant, weil du ja selber interessiert nachfragst, sondern es ist eben auch alles drin und du baust die Brücke nicht parallel zum Fluss, sondern über den Fluss.
Sehr gut erklärt. Genau so ist es. Also kann man eigentlich fast nichts mehr hinzufügen. Es muss übrigens nicht mal sein, das ist vielleicht noch wichtig zu verstehen, dass jemand nicht weiß, was macht jemand. Es können manchmal auch so Sachen sein, wie Leute kaufen nicht, weil sie noch nicht verstehen, dass sie es jetzt machen sollten. Weil sie sagen, ja, das kann ich auch in 3-4 Monaten starten. Das kann auch eine Botschaft sein. Vielleicht ist das der größte Hebel. Jemand weiß komplett, was jemand macht. Jemand weiß, hat Vertrauen. Jemand weiß all das. Aber er hat noch nicht verstanden, warum jetzt die große Opportunity da ist. Und dann haben wir das halt auch drin im Interview. Also das sind die verschiedenen Botschaften, die ich dann alle im Kopf habe und die ich eben durchgehe dann.
Ja, verstehe. Also das macht Sinn. Ich muss quasi alle diese Aspekte von dieser Marketingbotschaft treffen. Jetzt interessiert mich natürlich schon brennend, was das denn für Aspekte sind. Das heißt, das, was wir vorher jetzt mal eingeklammert haben, das können wir jetzt vielleicht nochmal genauer anschauen.
Ja, das können wir gerne machen. Also ich nenne mal die zentralsten. Die zentralsten sind wirklich, jemand muss sich so verstanden fühlen, gleich am Beginn des Interviews, als Zuschauer, wie er sich selber nicht beschreiben könnte. Wir kennen das alle. Angenommen, du hast Kopfschmerzen und du gehst zum Arzt. Und der Arzt sagt dir, Herr Laufer, Sie haben an der Schläfe so, ist das ein stechender Schmerz? Oder du sagst, ja, es ist stechend. Und pocht auch so ein bisschen und sagst, ja, es pocht auch. Und wenn sie den Kopf so drehen, dann strahlt es auch noch ins Ohr aus. Ja, genau so ist es. So, dieser Anbieter wird dir wahrscheinlich nur noch sagen, nehmen Sie diese Tablette und du wirst zufrieden sein. Der muss nicht mal mehr sagen, warum diese Tablette funktioniert, welche Mittel da drin sind oder irgendwas. Und in diese Tiefe müssen wir hier gehen in diesem Interview, was aber ganz leicht umsetzbar ist, by the way. Weil es klingt jetzt so, da muss ich das ja alles als derjenige, der interviewt wird, können. Ich bin auch da. So, das ist ein wichtiger Aspekt. Das ist, finde ich, die größte Basis. Weil wenn jemand etwas erklärt, so wie wir es selbst nicht erklären können, haben wir auch automatisch den Eindruck, der kann mir helfen. So, damit geht's los.
Das ist absolut plausibel erklärt. Das macht total viel Sinn. Weil wenn ich jetzt zu einem Arzt gehe und der sagt nur, haben Sie Kopfschmerzen? Ja, das Rezept. Dann würde ich mich dann nicht...
Übrigens nicht mal nur das, sondern selbst wenn er dir sagt, Sie haben Kopfschmerzen, ich habe da ein Rezept, das sind die neuesten Heilmittel aus Indien, das funktioniert so, dass er, selbst dann würdest du es nicht. Also selbst wenn er das Produkt mega gut und plausibel erklärt, hättest du nicht genügend Vertrauen, weil du dir denkst, ja gut, aber ist das auch genau für diese Kopfschmerzen? Er hat eigentlich nicht mal richtig nachgefragt. Aber das machen aber die meisten übrigens. Die meisten reden viel, viel mehr über die Lösung und nicht so sehr über das Problem. Das ist zum Beispiel ein Aspekt, der wichtig ist in so einer Marketingbotschaft. Das ist schon ein riesiger Hebel, by the way. Also wenn man das alleine schon umsetzt, kann man schon so viel mehr Leads gewinnen aus meiner Sicht. Weil die Leute sich jetzt zum ersten Mal verstanden fühlen und sagen, der Typ muss auch wissen, wie es gelöst wird. Oder
das
die Frau.
Ist wirklich ein toller Vergleich. Also ich habe es schon hunderte Male gehört, dass jemand sagt, ja, du musst ja nur die Probleme deiner Zielgruppe beschreiben, dann fühlen die sich verstanden und wollen kaufen. Aber also so mit deinem Beispiel wird es einfach extrem klar, warum das eigentlich der Fall ist.
Ja, und dann natürlich auch, was sind die Probleme der Probleme der Probleme? Weil das ist das Eigentliche. Es geht ja nicht darum, wir haben auch vorhin drüber gesprochen, so, ich will mehr Leads gewinnen. Ja, es ist nicht das wahre Problem. Das wahre Problem ist, warum willst du denn mehr Leads gewinnen? Naja, weil meine Umsatzschwankungen, die sind schlimm. Ja, warum ist es denn so schlimm für dich? ja, ich war schon mal am Rande der Insolvenz, als ich angefangen habe, und es triggert immer wieder was in meinem Kopf, wenn ich mal einen Monat unter 10.000 habe. So in der Richtung. Oder es kann auch was ganz anderes sein, dass jemand sagt, ja, ich mache eigentlich super viel Umsatz, aber dieser andere Anbieter, jeden Monat macht der einfach 10.000 mehr. Und ich weiß, ich bin besser. Und ich habe auch eigentlich viel, viel mehr Reichweite als der. Und all das ist gegeben und der macht immer 10.000 mehr. So, das ist doch, okay, warum stört dich das dann so? Ja, weil immer noch tiefer zu gehen, das ist eigentlich, was den Unterschied macht.
Okay, interessant. Und das machst du quasi in den Interviews, indem du da dann nochmal so nachfragst.
Genau. Und indem ich auch ein bisschen ein Talent dafür habe, mir vorstellen kann, was es sein kann. Und dann weiß ich schon ungefähr, in welche Richtung ich gehen muss. Und dann hake ich dann nochmal nach und dann kommt das raus. Ja, genau.
Okay, also über Probleme sprechen. Das ist Teil des Interviews. Was haben wir noch beigemischt?
Ein sehr, sehr wichtiger Aspekt ist, plausibel zu erklären, warum das wirklich die Lösung ist, was ich anbiete. Nicht mal unbedingt erstmal, was ich anbiete, sondern dieses entscheidende Kriterium. Weil ich muss das nachher mit meinem Angebot verknüpfen, dass wir dieses entscheidende Kriterium abdecken. Warum genau das? Das muss jemand so plausibel erklären. Das musst du eigentlich so runterbrechen können, dass es jemand gar nicht mehr gegen dich verwenden kann. Das ist so, als wenn ich sage, so diese Zitrone, wenn ich die fallen lasse, fliegt die nach oben oder nach unten. Also auf diesem Niveau bestenfalls, dass du kannst nicht für nach oben argumentieren, wenn ich die einmal nur fallen lasse. So plausibel muss das sein. Und das kann ich aber auch wieder anhand meiner Fragen so lenken. Dass einfach überhaupt keine Lücke mehr bleibt im Kopf des Zuschauers, der sich denkt, Alter, wie krass ist das erklärt? Natürlich funktioniert das. Ich kann das total nachvollziehen. Das ist eine weitere wichtige Botschaft. Das ist wirklich eine Plausibilitätskette, die wir da machen müssen. Und wie kann man die übrigens am besten in ein Video sprechen, indem man andere nachfragt? Das ist ganz logisch. Weil wenn ich eine Kleinigkeit nicht verstanden habe, frage ich einfach nochmal nach.
Ja, das ist richtig. Ist natürlich schwer, das jetzt einmal so für sich selbst zu konstruieren aus Expertensicht. So, was ist eigentlich wirklich die Logikkette? Aber wenn jemand einfach nachfragt und sagt, das habe ich nicht verstanden, also kannst du das nochmal erklären? Okay, macht Sinn.
Genau. Also ich frage natürlich nicht immer nur plump nach, das habe ich noch nicht verstanden, das habe ich nicht verstanden. Das mache ich schon etwas hoffentlich eleganter und oder ich vermute auch mal was. Oder ich bringe jemanden auch mal auf eine Idee. Aber dann ist am Ende diese komplette Kette da.
Okay, verstehe. Also klar, plausibel machen, warum etwas funktioniert, das ist wichtig. Gerade so bei erklärungsbedürftigen Angeboten, also da steckt es ja im Namen drin. Erklärungsbedürftig, das ist es nicht intuitiv, das zu verstehen. Das ist jetzt kein Brötchen beim Bäcker. Okay, muss man logisch erklären. Dringlichkeit, hattest du auch schon angesprochen?
Genau, ist was ich auf jeden Fall mit reinbringen würde, weil wir kennen das alle. Ich habe jetzt eine Weisheitszahn-OP gehabt, die ist nicht so gut verlaufen, weil der Eingriff war kompliziert. Warum? Weil ich habe zu lange gewartet. Und dann normalerweise dauert das so eine Woche, dann ist man wieder fit und bei mir hat es halt 3,5 Wochen gedauert mit Krankenhausaufenthalten und Nachblutungen. Nur weil ich halt nicht gleich, als der Zahnarzt mir gesagt hat, den müssen sie rausnehmen lassen, das gemacht habe. Ich mir dachte, der ist ja noch drin, der macht ja noch nichts. Und dann ist er durchgebrochen, hat sich entzündet, dann war es kompliziert, dann hätte der Nerv verletzt werden können und. So, also Dringlichkeit ist wichtig, dass jemand versteht, was könnte eigentlich passieren, wenn ich das jetzt nicht mache oder was verpasse ich.
Verstehe. Also hätte dein Arzt hier mehr Marketingverständnis gehabt, dann
hätte er mir gesagt, Herr Merkel, ist klar, das tut Ihnen jetzt gerade noch nicht weh, aber ich schwöre Ihnen, sobald der einmal durchbricht, entzündet sich das Ding, dann wird die OP für Sie viel schwieriger. Es kann sein, dass Sie 3 Wochen raus sind, es kann sein, dass Sie 3,5 Wochen raus sind, es kann sein, dass Sie ins Krankenhaus müssen, das haben wir alles schon gehabt, und es kann sogar die Chance, dass der Nerv verletzt wird, der für Ihre Beweglichkeit der Lippe zuständig ist, steigt gleich mal um 200%. Das kann sein, dass sie, das passiert nicht so oft, aber es passiert hin und wieder, dass sie dann hier die Lippe nicht mehr. Wenn er das so gesagt hätte, wäre doch anders gewesen als, Herr Merkel, der müsste raus. Weißt du, was ich meine? So bei der müsste raus, ich bin so ein Typ, bei der müsste raus ist für mich, dann lasse ich ihn drin. Ich bin so. Aber wenn man das anders erklärt hätte, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, dann wann machen wir es? Da hätte ich immer noch keinen Bock gehabt, aber ich hätte es dann eher gemacht.
Ja, schön auf den Punkt gebracht. Also bei Dringlichkeit gehst du quasi dann über den Ansatz, was verliert man denn eigentlich, wenn man jetzt nicht ins Handeln kommt? Und das ist ja in der Regel, also wir als Anbieter von erklärungsbedürftigen Dienstleistungen lösen ja immer schon auch schwere Probleme für unsere Kunden.
Ja.
Und da einfach klar zu machen, hey, wenn du dieses Problem versteppst, was sind die Konsequenzen daraus, warum wird es schlimmer? Also das einfach mal gut in Worte zu fassen, ist extrem wichtig und wird eigentlich auch kaum gemacht, wenn ich so mal drüber nachdenke. Ich glaube, das haben nicht so viele Leute so präsent, also so intuitiv. Die meisten geben dann immer gerne Tipps raus zu ihrer Expertise und sagen 3 Tipps, wie du XYZ bekommst.
Ja.
Aber also klar, wenn ich halt so diese Informationen umsonst bekomme und keiner sagt, hey, wenn du nicht ins Handeln kommst, dann wird das nichts mehr. Klar, dann ist vielleicht die Überraschung nicht so groß, warum es dann nicht so viele Kunden bringt.
Drei Tipps für XY ist super, um eine Community aufzubauen, ja, die dann nie kauft. Es ist wirklich so. Und ich sage gar nicht, dass diese Videos falsch sind, weil die brauchen wir ja auch. Wir wollen ja, dass Leute unseren Kanal anschauen. Mhm. Aber es braucht eben auch diese anderen Sachen.
Ja, definitiv. Das ist richtig. Okay. Jetzt hast du ja schon mal so drei Aspekte beleuchtet, die drin sein müssen. Achso, hast du noch einen vierten für uns?
Ich versuche echt ein paar Highlights zu geben. Also klar, was auch drin sein sollte, ist, dass die Einwände behandelt werden. Mhm. Natürlich, ne? Da gibt's auch super Argumentationen, also ich nutze immer die drei gleichen Argumente für Einwandbehandlung, by the way. Immer die drei. Ich kann sie dir auch erzählen, wenn du willst.
Das würde mich total interessieren gerade.
Ich gehe immer so vor. Ich habe auch einen schon benutzt heute, by the way. Wenn jemand einen Einwand, machen wir es an einem konkreten Beispiel. Machen wir es am Beispiel des Conversion-Interviews. Jemand sagt, okay, ich verstehe das, mit einem Conversion-Interview kann ich meine Zuschauer in Kunden jetzt umwandeln oder in Leads. Ich verstehe auch, wie es abläuft. Ich muss mich da einfach nur einmal so reinhocken ins Studio. Dann werden Fragen gestellt, die kann ich beantworten. Wenn ich mal nicht weiter weiß, dann hilfst du mir da weiter. Habe ich alles verstanden? Aber habe ich dann nicht das Problem, wie du es auch geschildert hast, dass du mir nicht die richtigen Fragen stellst? Oder fangen wir anders an. Sagen wir, aber ich kann vielleicht nicht so gut vor Kamera sprechen. Das ist in dem Fall kein großer Einwand mehr, weil die machen ja schon YouTube. Aber nehmen wir an, das wäre ein Einwand. Ich kann aber nicht so authentisch vor Kamera sprechen. Ja, würde ich sagen, das wäre die erste Einwandsbehandlung. Du musst gar nicht in der Kamera sprechen. Also die erste Sache, die ich immer suche, ist, das wird gar nicht passieren. Und das muss ich dann wieder plausibel erklären. In dem Fall würde ich sagen, du redest mit mir, die Kamera läuft nur seitlich mit, du siehst die nicht mal. So wie jetzt bei uns. Also wir haben jetzt sogar noch nicht einmal in die Kamera geschaut. Eigentlich reden wir hier miteinander. Es fühlt sich so an, als würden wir irgendwie so einen Kaffee trinken gehen, nur dass es halt Wasser gibt statt Kaffee. Und dass halt ein Mikro davor hängt. Aber das merkt man irgendwann auch nicht mehr, wenn man es nicht halten muss zumindest. Und dann sage ich, das wird gar nicht passieren und erkläre das ganz plausibel, weil du kriegst das nicht mit. Das ist die erste Technik. Mhm. Und die ist ziemlich simpel.
Ja.
By the way, kleiner Nebenaspekt, wenn ich das bei ganz, ganz vielen Einwänden nicht machen kann, dann müsste ich mal überlegen, ob ich mein Angebot verbessere. Mhm. Weil wenn ich nie so einen Einwand behandeln kann, offensichtlich, dann könnte das Angebot besser sein. Ich müsste vielleicht mal eine Lösung dafür finden, dass das nicht eintritt. Mhm. Okay, habe ich verstanden. Ich muss in die Kamera schauen. Aber wie willst du mir denn die richtigen Fragen stellen? Jetzt sind wir bei der zweiten Technik. Ja, das ist sogar ein Vorteil, dass ich nicht so ein Experte bin auf dem Gebiet. Mhm. Also ich drehe das Ganze um. Das muss natürlich der Wahrheit entsprechen. Ich kann nichts erfinden. Das ist immer Grundvoraussetzung. Aber in dem Fall ist es ja wirklich so, habe ich ja vorhin plausibel erklärt. By the way, es ist wichtiger, eine Einwandsbehandlung zu machen mit, das wird nicht passieren, als das ist sogar ein Vorteil. Ist kontraintuitiv. Man könnte ja meinen, wenn was ein Vorteil ist, ist es besser, als zu sagen, das passiert nicht. Aber emotional ist es uns lieber, ein Einwand wird gar nicht auftreten, als dass es vermeintlich ein Vorteil ist. Mhm. Muss man einfach wissen. So, und was ist jetzt aber mit dem Aspekt, meinetwegen, keine Ahnung, dann sehen mich ja meine Freunde in einem Video und könnten mich auslachen oder Zuschauer könnten mich haten. Mhm. Kann ich ja jetzt nicht sagen, wird garantiert nicht passieren, das wäre eine Lüge, weil es kann passieren. Ich kann auch nicht sagen, das ist ein Vorteil, weil wenn ich sage,
schwierig,
ja, das ist sogar ein Vorteil, dass du gehatet wirst, weil dann baust du mehr Selbstbewusstsein auf, sagt jeder, das ist mir aber egal, ich will nicht gehatet werden von meiner Familie und von Zuschauern. Also das würde nicht funktionieren. Dann muss ich ein schlechteres Szenario malen, was auf die gleiche, bestenfalls gleiche Angst geht. Das heißt, ich könnte jetzt hergehen und sagen, da hast du recht, das kann passieren, dass du gehatet wirst. Was ist denn die Alternative, wenn du nicht sichtbar wirst? Was ist denn die Alternative, wenn du es nicht schaffst, Leads und Kunden zu gewinnen? Dann wird dein Business irgendwann kaputt gehen. Du wirst deine Rechnungen nicht mehr bezahlen können. Und dann werden doch deine Freunde herkommen und sagen, schau mal her, wir haben es dir immer gesagt, dass das nie klappen kann. Und jetzt frage ich dich einfach, ist dieser Schmerz schlimmer, dass Freunde dir sagen, wir haben es dir immer gesagt, das wird schief gehen, dass du dich wie ein Versager fühlst, oder ist der vermeintlich, und das wird auch garantiert passieren, oder ist es vielleicht, dass jemand am Anfang dich so ein bisschen belächelt und du aber dann Erfolg hast und dann die Leute sagen so, wow, was ist hier passiert, oder ist dieses Szenario besser? Also ich male im Endeffekt das alternative Szenario so negativ aus, was aber auf die gleiche Angst abzielt, nämlich in dem Fall Ablehnung, dass jemand sagt, ja, dann eigentlich lieber das. Dann nehme ich das lieber in Kauf. Mhm. Das ist die dritte. Und ich habe noch nie in meinem Leben eine andere gebraucht. Das ist eigentlich ganz erstaunlich. Und wenn ich gar nichts finde, muss ich wieder meinem Angebot fallen. Weil da hat der andere offenbar einen Punkt.
Sehr spannend. Okay, also Einwandbehandlung, indem ich sage, das wird nicht passieren. Das ist sogar ein Vorteil. Oder stimmt, aber die Alternative ist schlimmer.
Genau. Und zwar für genau die Angst, die du hast. Das ist das, also wenn das geht, das ist das Allerbeste. Weil das ist ja die Angst will ich ja, da will ich ja den Einwand lösen von dieser Angst.
Ja, mega. Okay, das macht Sinn. Und das kriegst du in den Interviews hin.
Das ist easy. Das Schöne ist, dass es der interviewt wird, nicht mal merkt, dass, was da passiert. Und der Zuschauer merkt es erst zweimal nicht. Hm. Vielleicht können wir noch auf einen Punkt eingehen. Was ist denn, wenn der Interviewte selbst kein gutes Argument hat? Das ist ja eine Gefahr, die besteht. Hm. So, jetzt stell dir vor, du würdest gerade ein Conversion-Interview mit mir machen und würdest kritisch nachfragen, was ich gut finde, und sagen, wie willst du eigentlich diese, du bist ja kein Experte, wie willst du diese Fragen stellen? Und jetzt habe ich selbst vielleicht gerade kein gutes Argument, dann könnte ich als Interviewer eins liefern. Also mir würde es nicht schwerfallen. Erstens, weil ich das gut kann, weil ich natürlich auch Techniken habe. Und ich würde natürlich auch nicht so hart nachfragen, sondern ich würde sagen, okay, gibt es dann manchmal Leute, die Angst haben, dass du nicht gute Fragen stellen kannst. Und dann sagt der andere, ja, das habe ich schon ein paar Mal gehört. Und jetzt merke ich vielleicht, der hat darauf nicht ein gutes Argument. Oder ich habe ein besseres, dann bringe ich einfach mein Argument. Ist ja noch viel besser. Ich will ja nichts verkaufen. Ich bin ja nur der Interviewer. Ist ja noch viel überzeugender, wenn ich das sage, als wenn derjenige, der vermeintlich ja am Ende was verkaufen will, das Argument bringt. Jetzt stell dir vor, ich bringe das Argument. Als neutraler Interviewer. Das ist doch noch überzeugender.
Ja. Ja, okay. Das ist, das macht auf jeden Fall Sinn. Also gerade wenn man diese Frames hat, dann verstehe ich natürlich, dass du die einsetzen kannst. Ich stelle mir das ein bisschen so wie Schiffe versenken vor. Also, dass du halt dann einfach so mit einer Frage sowas in den Raum wirfst und einfach guckst, hat die Person jetzt gerade eine gute Antwort drauf? Ja. Okay, auf Version 1 gab es keine gute Antwort, dann probiere ich Version 2 und wenn es da nichts Gutes gibt, dann sagst du halt was.
Ja, nicht nur bei den Fragen übrigens, sondern auch, wenn jemand schon was erzählt hat, dann kann ich daraus sehr schnell auch eine Vorteilsargumentation machen, selber. Dann sage ich einfach sowas wie, okay, wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat das also den Vorteil A und den Vorteil B und gleichzeitig ohne den Nachteil C in der kurzen Zeit D. Habe ich das richtig verstanden? Dann habe ich es nochmal gesagt für den Zuschauer. Und das häufig, mit der häufigste Satz, den ich höre, wenn ich jemanden interview, ist, ja, das ist eigentlich echt ein gutes Argument. Und jetzt hat er auch, es ist ja auch schön, jetzt nochmal eine neue Marketingbotschaft vielleicht in dem Interview schon formuliert zu haben. Aber das ist das, was passiert. Und deswegen wirkt das Ganze am Ende so überzeugend.
Ja. Hast du da so ein paar Beispiele? Also wenn Leute einfach sagen, ich würde mir gerne mal so ein Conversion-Interview anschauen. Du hast ja schon ein paar geführt.
Ja. Du stellst übrigens auch die genau richtigen Fragen. Also wir haben es gemacht mit Birger Schäfermeier. Ich glaube, das Video heißt, den Titel habt ihr ja bestimmt dann. Irgendwie die Wahrheit über Trading oder so wirst du erfolgreich im Trading. Man muss eigentlich, das ist der Trick, die Kanäle, die ich jetzt nenne, einfach auf diese Kanäle gehen und dann schauen, wo ist ein Video, was ungefähr zwischen einer Stunde und einer Stunde 40 dauert? Und wo ist das Video mit den meisten Klicks? Weil das ist ein Nebeneffekt, über den wir gleich noch sprechen können, wenn du Lust hast.
Jetzt hast du mich geguckt. Wir können ja einfach ein paar Videos verlinken, wenn sich das jemand mal anschauen
will. Also es sind, Birger Schäfermeier, Peter Frahm, Lola Sparks, die 30 anzuschauen, kriegt man Eindruck schon.
Kanäle, die man so kennt, ja. Okay,
cool. Genau. Es funktioniert auch, haben wir festgestellt, auch für kleinere Kanäle. Aber es ist bei größeren Kanälen der Hebel natürlich viel, viel größer, weil die haben ja schon so viele, ich nenne sie immer so, fast reife Tomaten, diese Community, die schon kurz vorm Kauf ist, dass halt nur dieses eine Video braucht und dann werden die reif.
Plausibel. Also wenn ich jetzt einen Kanal habe, also je mehr Zuschauer da sind, ich mache ja nur ein Video, umso mehr Anfragen bringt es, das ist klar. So, wenn es zehnmal mehr Zuschauer sind, gibt es zehnmal mehr Anfragen. Und wenn ich meine Community länger aufgebaut habe, sind da mehr Leute dabei, denen halt eigentlich nur noch eine Information fehlt und die wird dann über das Interview geliefert. Also das ist quasi dann nochmal so der Schubser ist. Also klar, wenn ich jetzt 10 Videos online habe und jemand anders hat halt jetzt 200 gemacht, so klar, der mit 200, der hat eine größere Community, die sind kaufbereiter. Okay,
genau.
Macht Sinn. Also das sind so die Hebel, die Reichweite und quasi so der Fanstatus der Community.
Ja, kann man fast so sagen. Ja. Der Fanstatus und die Vorarbeit, die einfach schon geleistet wurde. Ja.
Okay, verstehe. Macht Sinn. Na gut, jetzt, du hattest gerade einen interessanten Teaser. Was war das denn?
Das war die Reichweite, die noch entsteht.
Ja, bitte. Ja, ja. Das interessiert
und mich. Und das ist jetzt vor allem, also das sehen wir, haben das Conversion-Interview auch mit kleineren Kanälen gemacht, was einfach daran liegt, dass das in unserem Realfix-Paket mit den Kurzvideos integriert ist dann. Man kann es auch einzeln natürlich buchen. Und da machen wir das einfach auch. Und da ist es aber so, dass diese Videos nicht mehr Reichweite kriegen als die normalen Videos. Das ist ganz spannend. Aber bei den größeren Kanälen kriegen diese Interviews auch gleichzeitig in der Regel noch mehr Reichweite als die normalen Videos. Jetzt kann man sich überlegen, warum. Habe ich auch überlegt. Du kannst auch gerne, du bist noch mehr YouTube-Experte auf jeden Fall als ich, deswegen kannst du ja mal meine Gedankengänge hier überprüfen. Ich glaube, der erste Grund ist, dass die Watchtime einfach länger ist als die normalen. Weil das normale YouTube-Video geht vielleicht 10 Minuten, 15 Minuten, vielleicht auch mal 30. Aber dieses Interview geht so eine Stunde, je nachdem, wie lange wir halt für die Argumentation brauchen, je nachdem, wie lange es interessant ist. Kann auch mal anderthalb Stunden sein. Und Interviews werden ja auch konsumiert sehr nebenbei, so beim Essen, da will man nicht wegklicken. Das heißt, Interviews haben insgesamt eine längere Watchtime. Und deswegen, glaube ich, spielt der Algorithmus diese Interviews dann mehr aus. Mhm. Weil einfach das Video halt im Schnitt, keine Ahnung, vielleicht 45 Minuten geschaut wird und das andere nur 5, das normale YouTube-Video. Und 45 Minuten am Schnitt schauen findet der Algorithmus halt einfach besser. Also wird es mehr ausgespielt. Und bei den großen Kanälen kommt noch was hinzu. Der Algorithmus weiß schon,
sofern die Videos gut sind.
Genau, sofern das Interview natürlich gut ist.
Also nicht. Also mir ist wichtig, nicht, dass hier ein falsches Learning mitgenommen wird. Also man sollte jetzt nicht anfangen, lange Videos zu produzieren, in der Hoffnung, dass sie mehr Klicks bekommen. Das kann schnell nach hinten losgehen. Aber wenn ein Video gut ist, weil es ein spannendes Interview ist, ein spannendes Gespräch, aus dem man nicht rausklicken will, natürlich bekommt man dann mehr Watchtime. Und also wenn ich jetzt zwei Videos habe, eins ist eine Stunde lang und hat 50% Watchtime, eins ist 5 Minuten lang und hat 50% Watchtime, natürlich wird das einstündige Video mehr ausgestrahlt. Ja. Aber es, also die meisten, die es versuchen, kriegen es nicht hin, lange Videos mit so hoher Watchtime zu gestalten. Und so ein Gespräch hilft extrem, weil es abwechslungsreicher und spannend ist. Also ist ja validiert, wir sehen ja, wie Podcasts gerade überall durch die Decke gehen. So Leute wollen diese langen, tiefen Gespräche haben.
Genau. Jetzt darf man nur nicht einen Denkfehler an der Stelle machen, dass man jetzt denkt, ah ja gut, dann gehe ich halt einfach in viele Podcasts. Also ich sage nicht, dass es schlecht ist, aber der Podcaster wird diese Struktur nicht verwenden, weil der ist interessiert an spannenden Stories oder so. Hm. Ich habe auch einen eigenen Podcast. Ich führe diese Interviews ganz anders als die Conversion-Interviews. Ich habe jetzt mit dem Dr. Ulrich Sells, der ist übrigens auch noch ein Beispiel, auch ein riesiger, riesiger YouTube-Kanal. Ich war jetzt in Ingolstadt letzte Woche bei ihm, habe ein Conversion-Interview gemacht und dann eins für meinen Podcast. Das war völlig anders. Also das für den Podcast, da haben wir drüber gesprochen, so, als du den ersten Toten gesehen hast, wie war das für dich? Da kauft ja keiner seine Nahrungsergänzungsmittel danach. Weißt du, was ich meine? Deswegen darf man nicht den Fehler machen und denken, ich muss nur einfach Interviews machen. Sondern es ist, diese Struktur ist echt entscheidend. Das ist das alles Entscheidende. Übrigens auch dafür, dass es lange angeschaut wird dann. Genau, aber das ist ein Grund, warum das dann so ausgespielt wird, die Watchtime. Und das bei großen Kanälen, glaube ich, das ist eben meine Vermutung, dass der Algorithmus dann schon weiß, wem man es weitersenden muss. Und deswegen sind das dann gleich so viel mehr Klicks.
Definitiv. Also jemand, also ein Kanal, der sich jetzt 100.000 Abonnenten aufgebaut hat im Laufe der Jahre, der hat in der Regel dann nicht 100.000 Views, sondern, also sagen wir mal, es sind vielleicht im Schnitt 30.000. Aber das heißt ja nicht, dass die anderen 70.000, die das jetzt nicht sehen, also dass die da grundsätzlich kein Interesse haben, sondern ab und zu wird ja mal ein Video wieder an die alten Abonnenten ausgestrahlt und reaktiviert, wenn es interessant genug ist. Ja. Also da ist es für den Algorithmus natürlich viel einfacher, weil da schon mehr Leute gesagt haben, ich habe grundsätzlich Interesse an den Videos auf diesem Kanal, aber nur die besonderen Videos werden halt quasi dann an den Rest ausgestrahlt.
Genau.
Also insofern, ja definitiv, das macht auf jeden Fall Sinn.
Ja. Was auch wir festgestellt haben, ist, dass die Leute eben sich freuen, wenn der Experte, dem man schon so lange folgt, mal im Interview ist. Das war bei Peter Frahm extrem zu sehen. Der hat ja eine starke Community, ne? Die nennen den dann auch Sankt Frahm. Und also es ist wirklich kein Witz, das sind da die. Und dann sind die Kommentare auch drunter, ey, mir gefällt das Format mit dem Interview mega gut, dann sehen wir Peter mal anders und so weiter und so weiter. Also das kommt dann auch noch mit dazu, dass Leute eigentlich Lust darauf haben. Wenn man das im Thumbnail dann schon so ein bisschen zeigt, dass da jetzt einer in einem Interview war, dann sieht man ja auch, das dauert eine Stunde, 20, so dann kann man sich schon denken, dann wird da auch, glaube ich, ein Tick mehr drauf geklickt. Das ist so noch eine Vermutung von mir.
Macht total Sinn. Das kann ich eigentlich nur so bestätigen. Also wirklich aus eigener Erfahrung, darum gucke ich gerne ab und zu mal bei Ungeskriptet rein, mhm. weil dann Leute oder Experten, die ich schätze, einfach da mal mehr Zeit haben, viel intensiver auszuholen.
Ja.
Und dann erfährt man halt einfach noch so ein bisschen was außenrum, was normalerweise in den Videos zu kurz kommt. Also ist definitiv für mich ein starker Grund, um auf einen Podcast einfach zu klicken mit einem Experten.
Ja.
Also kann ich zumindest aus eigener Sicht bestätigen, definitiv.
In meinem Nutzerverhalten ist es auch so. Es gibt Menschen, die mich interessieren. Ich zum Beispiel mag jetzt, nehmen wir mal an, Bodo Schäfer, mhm. aber der macht halt immer nur normale YouTube-Videos. Und das ist nicht immer relevant für mich. Ja. Aber ich hätte total Bock, mal so 2 Stunden Bodo Schäfer zuzuhören einfach.
Ja. Das ist halt so, weil wenn man einem Experten folgt und der macht halt dann den ganzen Tag irgendwie so 3 Tipps, wie du dies und das erreichst, irgendwann hast du halt dann alles gesehen. Und dann ist es halt irgendwann irrelevant. Das heißt aber nicht, dass du von der Person nichts mehr erfahren wollen würdest, sondern nur, dass sich die Formate auf dem Kanal abgenutzt haben.
Genau.
Und das kann man jetzt angehen, indem man natürlich auf dem Kanal neue Formate beimischt. Oder halt einfach, indem man interviewt wird. Das ist ja ein neues Format. Also ist richtig. Im Prinzip genau das. Und natürlich, ja, das ist das Interessante. Okay.
Da ist der Mensch ja auch echter. Das kommt da noch hinzu. Also wo sind wir echter, wenn wir so in eine Linse reinreden? Selbst der beste Speaker ist da nicht so echt wie in einem ganz normalen Gespräch. Das ist ganz normal.
Ja, absolut. Ja. Okay, cool.
Ja.
Das macht Sinn. Wir waren jetzt gerade dabei, warum die Interviews mehr Klicks bekommen. Und das sind plausible Gründe. Also es macht Sinn. Aber die Voraussetzung ist dann gewissermaßen auch, also wenn ich jetzt einen Kanal mit 1000 Abonnenten hätte, ob das Interview jetzt dann wirklich mehr Aufrufe bekommt, ist fraglich.
Genau, da bekommt es also unserer Erfahrung nach nicht mehr Aufrufe. Was da sehr oft passiert, ist einfach, dass dann Leute, die schon so mal kurz vor einer Kaufentscheidung waren und es dann irgendwie doch nicht gemacht haben und das Interview dann gesehen haben, dann kaufen. Mhm. Also da hatten wir einen Fall zum Beispiel, da weiß ich jetzt nicht, ob ich ihn nennen darf, deswegen, aber es ist ein Schweizer Experte für Flow, sagen wir es einfach mal so. Und der hat keinen großen YouTube-Kanal. Ich weiß nicht,
wie ich.
Ja, du kennst, aber ich weiß nicht, wie viele Abonnenten weißt du es auswendig? Ich weiß es nicht genau.
Auf dem Kopf.
Ein paar hundert vielleicht.
Ja.
Und der hat mir dann auch eine Nachricht danach geschickt. So, ja, es gab jemanden, der hat das Interview gesehen, der wollte schon mal kaufen, der hat jetzt gesagt, aufgrund des Interviews kauft er. Also wirklich genau wortwörtlich auch, aufgrund des Interviews. Und ich glaube, dass das Einsatzgebiet bei kleineren Kanälen da eher geeignet ist. So Leute, die mal kaufen wollten, das dann noch nicht gemacht haben, den könnte man sogar sagen, hey du, ich war jetzt eigentlich zu dem Thema in einem Interview, ich wollte das einfach mitgeben als Geschenk, das könnte dir helfen und dann entsteht dieser Effekt. Das ist auch nicht nur einmal passiert, das haben wir bei mehreren gesehen.
Ja, okay. Ja, das macht Sinn. Ich hatte gerade noch einen spannenden Gedanken, der ist mir jetzt dummerweise wieder entfallen. Das wollte ich unbedingt noch von dir wissen, aber vielleicht kommt es ja im Gespräch nochmal raus.
Ja, sonst können wir kurz die Schritte zurückgehen, wie wir sind wir jetzt da hingekommen. Es war Reichweite und dann kleinere Kanäle.
Naja gut, also wir haben uns jetzt angeschaut, warum diese Interviews tendenziell mehr Reichweite bekommen, dass wenn die Kanäle groß genug sind. Was vielleicht interessant wäre für, ich habe den Punkt wieder. Mhm. Und zwar, was mich total interessieren würde, ist die langfristige Entwicklung von so einem Conversion-Interview. Dazu vielleicht ein bisschen Kontext. Also YouTube ist ja im Prinzip die einzige Social-Media-Plattform, die eine unendliche Lebensdauer von Content hat. Also natürlich werden einem Videos angezeigt, die heute hochgeladen wurden oder gestern oder vor einem Monat, aber eben auch vor einem Jahr oder vor 14 Jahren. Also kann man mal drauf achten, wie alt die Videos sind, die einem vorgeschlagen werden. Und ich habe da erst vor kurzem mal so ein bei uns im Kundenkreis rumgefragt, also schickt mir mal so Graphen, wie sich eure Videos langfristig entwickeln.
Ja.
Und das ist total geil, das einfach mal zu sehen. Wenn man ein Video produziert hat, das dann irgendwie nach einem Jahr so auf einmal so richtig Views zieht. Also ich meine, es zieht direkt Views, dann geht es so ein bisschen runter und auf einmal geht es, warum auch immer, durch die Decke sozusagen. So die Geheimnisse des YouTube-Algorithmus. Ja. Und stellenweise ist dieser Verlauf über Jahre so. Ich habe ein ganz tolles Beispiel, vielleicht können wir das hier sogar einblenden, mal gucken. Das hat immer so Sprünge drin. Also
von deinem eigenen Kanal meinst du?
Das tatsächlich genau von meinem großen Reichweite-Kanal so. Das ist ein Video, das hat jetzt im Laufe der Jahre, ich glaube, 1,7 Millionen Klicks gesammelt. Aber die kamen ja nicht direkt am ersten Tag oder so, sondern das gab einmal so, am ersten Tag wurde es gepusht, dann ist nichts passiert, dann gab es wieder so einen Peak, dann ist wieder nichts passiert und wieder und wieder und wieder. Ja. Und das ist total krass, sich diesen Verlauf anzuschauen, weil das auch einfach nach Jahren passiert. Also nach 3 Jahren oder sowas kriegt das Video auf einmal so, hier sind 100.000 Klicks extra. Und das ist total verrückt.
Was denkst du, was da passiert? Findet der Algorithmus einfach eine neue Referenzgruppe?
Genau, das ist es im Kern. Also der Algorithmus funktioniert ja im Prinzip so. Also das Ziel von YouTube ist ja, deinen Interessenten deine Videos zu zeigen. Das ist das Geschäftsmodell von YouTube. Also die Leute, die sich für ein Thema interessieren, denen die richtigen Videos rauszusuchen. Deine Interessenten interessieren sich für dein Thema, das macht sie ja zu Interessenten. Das heißt, das Geschäftsmodell von YouTube ist tatsächlich effektiv, deinen Interessenten deine Videos zu zeigen. Ziemlich cool. Normalerweise zahlt man dafür. An Meta zahlst du Geld, dass dieser Effekt passiert. So, jetzt weiß aber YouTube nicht so genau, wer deine Interessenten eigentlich sind. Zumindest, wenn du jetzt ein Video auf einem neuen Kanal hochlädst, dann sind ja keine Anhaltspunkte da. Wenn jetzt dann ein Video im Laufe der Zeit, sagen wir mal, 100 Klicks gesammelt hat und ein paar von diesen Leuten, die sind sich sehr ähnlich, die klicken da besonders gerne drauf und die gucken dann lange, dann erkennt YouTube so ein Muster. Ah, zum Beispiel Unternehmer um die 30 oder so oder um die 40, was auch immer, die finden dieses Video sehr interessant. Ich zeige es jetzt mal mehr von diesen Leuten, die ich identifiziert habe. Wenn die dann auch gerne klicken, dann kriegt das Video so einen richtigen Push. Bis YouTube das dann an alle Leute ausgestrahlt hat, die in dieser Gruppe sind. Weil, also der Algorithmus ist ja auch effektiv. Wenn eine neue Gruppe identifiziert wird, dann wird es einfach jedem ins Gesicht gedrückt, der sich dafür interessiert. Aber irgendwann haben die sich halt auch einfach gesehen.
Ja.
Und dann fallen die Klicks wieder ab, bis dann im Laufe der Zeit der Algorithmus ein neues Muster identifiziert und dann feststellt, ah, schau mal, diese Gruppe, sagen wir mal Unternehmer um die 50, was auch immer, mit 2 Kindern, die finden das auch besonders toll. Ja, gut, dann zeige ich es jetzt denen. Ja, und also das passiert halt einfach im Laufe der Zeit automatisch. Kann man mal so in seine Statistik gucken.
Ja, ich habe da auch ein aktuelles TikTok-Beispiel bei dem TikTok-Kanal zu meinem neu gestarteten Podcast. Da hat auch ein Video, das hat im ersten Anlauf irgendwie, weiß ich nicht, auf 70.000 ist es gekommen. Also mit, weiß ich nicht, 200 Followern. Was auch zeigt, was eigentlich mit Kurzvideos drin ist. Und das kriegt jetzt seit einigen Tagen auch jeden Tag, ich weiß nicht, also 10.000 Aufrufe. Und da ist, glaube ich, das Gleiche passiert. Da hat auch einfach der Algorithmus eine neue Referenzgruppe gefunden und die finden das auch gut.
Ja, ja, genau. Spannend, ne?
Ja.
Aber also, das war jetzt viel Kontext für die eigentliche Frage. Mich würde total interessieren, wie sich so ein Conversion-Interview langfristig auswirkt. Also, weil das ist kurzfristig Kunden bringt aus der eigenen Community, haben wir uns ja jetzt angeschaut. Ich denke, das ist plausibel. Da gibt es ja auch super Beispiele. Birger Schäfermeier hattest du ja genannt.
Ja.
Also, dass da innerhalb kürzester Zeit so 6-stellige Umsätze über ein Video geflossen sind, ist kann man mitnehmen.
Ja, der Birger musste neue Vertriebler einstellen, weil er es nicht mehr bearbeiten konnte. Das war neben Pain, der daraus entstanden ist.
Das ist ja eigentlich die Traumsituation. Ja. Auch ein Pain, aber es ist schon ein guter Pain. Ja, hast du da schon Langzeiterfahrungswerte? Ist wahrscheinlich schwer abzuschätzen.
Ja, ist schwer abzuschätzen. Also ich habe die Zahlen da noch nicht so gut im Kopf. Was ich weiß, ist, dass diese Conversion-Interviews in der Regel so das Doppelte bis Dreifache an Klicks kriegen von einem normalen YouTube-Video bei den großen Kanälen.
Aber kurzfristig, ne?
Genau, kurzfristig. Aber langfristig, ich meine, die Ältesten sind natürlich jetzt auch vielleicht 8-9 Monate, weil davor haben wir es aber noch nicht gemacht. Beim Birger habe ich die Zahlen ziemlich gut im Kopf. Im ersten Anlauf ist es, also der Birger hatte, ich glaube, 23.000 YouTube-Abonnenten oder 22.000 oder sowas. Pi mal Daumen. Das Video hat im ersten Anlauf, und damit meine ich so in den ersten 3-4 Wochen, bekommen ungefähr 40.000 Aufrufe. Und hat ihm, ich meine, 3.000 Abonnenten auch gebracht.
Das ist ganz schön viel im Vergleich auf die Kanalgröße. Ist total verrückt eigentlich.
Ja, also ich weiß nicht, ob das direkt von diesem Video kam, aber der Kanal ist um 3.000 Abonnenten gewachsen in dieser Zeit. Also es ist zumindest wahrscheinlich, dass es mit diesem Video zu tun hatte.
Ja, das kann ja auch initial, also wenn ein Video so viele Klicks bekommt, dann werden ja neben diesem Video andere Videos von dem Kanal vorgeschlagen und dann ziehen die auf einmal auch Klicks. Ja,
das ist interessant. Das kann man auf jeden Fall sagen. Die anderen Videos haben auch viel, viel mehr Klicks bekommen. Also das kann ich garantiert sagen. Das Interview hat Klicks bekommen und dann hat es die anderen Videos auch mit hochgezogen.
Ja.
Und das ist echt das Spannende, da sind ja auch conversionstarke Videos wahrscheinlich dabei. Jeder hat ja eigentlich so ein paar conversionstarke Videos auf dem Kanal. Ja. Sonst würde das Business nicht funktionieren und würde man YouTube auch nicht mehr machen. Das heißt, die werden auch nochmal angezogen. Selbst wenn jemand über das Conversion-Interview nicht direkt kauft, weil der vielleicht zum Beispiel neu ist, beschäftigt er sich ja danach dann weiter, weil er ist ja viel, viel gedanklich jetzt schon weiter als jemand, der halt ein 5-Minuten-Video gesehen hat. Ja. Aber langfristig, der Bürger hat jetzt auf seinem Video 76.000. Das habe ich vor 2-3 Tagen nochmal nachgeschaut. Nach 9 Monaten.
Aufrufe auf dem.
Aufrufe auf dem oder okay. Nach 8 Monaten. Ja, das mega. Heißt, es hat sich nochmal so im Vergleich zu dem, was er in der ersten Woche, im ersten Monat bekommen hat, nochmal so knapp verdoppelt. Ja. Vielleicht ist es jetzt nur ein Beispiel. Also da bin ich jetzt vorsichtig, weil ich nur da die Zahlen im Kopf habe.
Ja. Ja, aber das wird interessant. Also das wäre, glaube ich, spannend, vielleicht mal in einem Jahr oder sowas ein Update zu machen.
Ja.
Weil, also was wir mit diesen Promotionszyklen auf den YouTube-Videos sehen, so den, also klar, den kurzfristigen Nutzen sieht man sofort. Und wenn es sich da lohnt, das ist eigentlich das Wichtigste, dass es sich direkt auszahlt.
Ja.
Den langfristigen Nutzen sieht man aber halt eben erst langfristig per Definition. Das sieht man erst nach ein paar Jahren. Und das würde mich wirklich interessieren, wie sich diese Interviews entwickeln. Das wäre extrem interessant. Was ich auf jeden Fall sagen kann, bei Ungeskriptet haben wir einen recht guten Einblick in die Analytics.
Ja.
Und der Kanal ist ja total verrückt gewachsen. Der kam ja jetzt, wie war das? Vor kurzem war erst ein Q&A, da hatte ich mit Ben geschrieben.
400.000.
Ja.
Hat er jetzt doch.
Aber also einen Monat davor hatten wir geschrieben, da hat er 300.000.
Krass.
Also der Kanal wächst gerade extrem und Das liegt ja nicht nur daran, dass die neuen Folgen so viele Klicks bekommen, sondern dass dadurch die alten Folgen anziehen.
Ja.
Das ist halt dann auch wieder so dieser Effekt. Ja, also das wird auf jeden Fall interessant zu sehen, wie sich da die Klickzahlen entwickeln.
Gerade bei Ungeskriptet oder auch bei Tim Gabel, also das sind zwei Podcasts, die ich auch verfolge, werden einem, oder auch bei Hoss und Hopf zum Beispiel, das ist mir letztens aufgefallen, dass mir einfach ein Video angezeigt wurde und dann dachte ich mir so, das ist thematisch, ist da was Neues passiert? Das war einfach ein Video von vor 3 Jahren. Da ging es um irgendwas von vor 3 Jahren, war das Trump-Attentat oder vor 2 Jahren vielleicht? Also irgendwas Altes auf jeden Fall. Was ja zeigt, wie lange dann andere Videos noch ausgespielt werden.
Absolut. Trump-Attentat ist vielleicht sogar ein schwieriges, also es ist erstaunlich, dass das nochmal angezogen hat, weil gerade so aktuelle Themen haben nicht so eine gute Lebensdauer. Aber das, was du machst, ist ja, das ist ja zeitlos, also sofern man sein Angebot nicht wechselt.
Ja.
Weil das hat man ja dann auch noch nach 3 Jahren, also insofern.
Ja, vielleicht war es aber auch nicht Trump-Attentat oder Epstein, irgendwas in dieser Richtung. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich weiß auf jeden Fall, dass da stand 2 Jahre.
Ja.
Und es mich überrascht hat.
Haben wir auf jeden Fall genau die richtigen Worte verwendet, um dieses Video zu demonetarisieren.
Jetzt haben wir extra nichts. Das hast du vorhin gesagt hier mit Erwachsenenplattformen, dass YouTube die größte Videoplattform ist, größer als Erwachsenen.
Ja, und jetzt.
Und jetzt haben wir es so gemacht.
Ja. Zack, wird eingeschränkt vom Algorithmus.
Schneiden wir.
Na gut, Michael. Ich denke, wir haben das Thema jetzt aber auch recht umfassend beleuchtet. Haben wir noch irgendwas vergessen, was wir uns unbedingt noch anschauen sollten?
Ich denke eigentlich nicht. Also vielleicht, das kann ich vielleicht noch ganz kurz sagen, was wir immer machen, wenn wir so ein Conversion-Interview machen. Wir wollen natürlich auch, dass es noch mehr gesehen wird. Wir pushen das auch noch über YouTube Shorts. Also wir schneiden 20 Ausschnitte raus. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Erstens mal.
Smarte Strategie.
Ja, weil die Shorts kann man ja direkt mit dem Video verknüpfen. Also man kann ja einfügen ähnliches Video. Es ist ein Klick und dann wird das unten eingeblendet sogar direkt. Und die Shorts kriegen richtig viel Reichweite. Die kriegen auch bei kleinen Kanälen richtig viel Reichweite.
Überproportional, oder? Also das ist zumindest unsere Erfahrung.
Ja, das ist krass teilweise. Also es kommt wieder hier auch ein bisschen auf den Kanal an, aber Dr. Ulrich Sells hat teilweise 300.000 auf den Short.
Ja.
Ich habe auf meinen eigenen Podcast-Kanal, der ja wirklich noch sehr, sehr jung ist, 6 Folgen, hat jetzt 300, weiß ich nicht, 70 Abonnenten oder so, auch auf mehrere Videos sind 5-stellig, mehrere Shorts sind 5-stellig. Es ist kein langes Video 5-stellig, aber Shorts, eins ist auf 80.000 und da hatte ich 300 Abonnenten. Also ich will nur zeigen, was da möglich ist. Man wird da brutalst ausgespielt mit einem sehr, sehr guten Short. Da nehmen wir noch 20 raus, um das zu pushen dann und mehr Reichweite grundsätzlich auf den Kanal zu fahren.
Ja, das ist ein ziemlich spannendes Thema. Also gerade bei Shorts haben wir auch die Erfahrung gemacht, also wenn man sich selber vor die Kamera sitzt und irgendwas erzählt, dann funktioniert das okay.
Ja.
Aber das, was häufig besonders gut funktioniert, ist, wenn man aus zum Beispiel einem Vortrag oder aus einem Interview was rausschneidet.
Ja.
Und also ich glaube, das wird unterschätzt, weil es ja eigentlich einfach ist, wenn man das Material schon hat. Und eben diese Umverteilung ist so wichtig. Also man will ja nicht Traffic jetzt auf irgendwelche Videos schicken, sondern insbesondere auf die, die besonders gut konvertieren. Und also es geht ja Hand in Hand, also dann das steckt ja im Namen Conversion Interview.
Ja.
Dafür ist es ja gemacht. Wenn man da jetzt den YouTube Shorts Traffic anzapfen kann, um da einfach nochmal mehr Klicks umzuverteilen, das ist schon, das ist wirklich smart, ja.
Und was ich rausgefunden habe, ist, dass, also so ist es bei mir, dass auf YouTube pro 1000 Short-Aufrufen ein Abonnent entsteht.
Ja, interessantes also, Verhältnis. Ja.
Das habe ich wirklich fast durchgehend festgestellt. Es können auch mal zwei sein. Aber das heißt ja im Endeffekt bei 20 Shorts, so ein Kanal, sagen wir mal, ein Kanal hat 20.000 Abonnenten, dann kann man davon ausgehen, dass im Schnitt die Shorts auch wenigstens mal 10.000 Klicks bekommen.
Mhm.
Kann man davon ausgehen. Das
pro Short dann. Ne?
Pro Short. Das heißt, man kann alleine darüber ja dann schon 20 mal 10, 200 Abonnenten neu gewinnen mit einfach nur dem Recyceln des ja. Conversion-Interviews und dementsprechend natürlich auch mehr, wenn einer viral geht oder mehrere, was eigentlich immer passiert.
Ja, das ist ein netter Nebeneffekt. Also das ist immer ganz cool fürs Ego. Aber also ich glaube, das, was eigentlich zählt, ist, also nicht um das klein zu reden, aber um es einzusortieren, Abonnenten sind nett, aber das am Ende des Tages geht es ja darum, dass man Kunden gewinnt.
Ja.
Und dass man nicht nur seinen Kanal kosmetisch aufhübscht mit mehr Abonnenten, sondern dass man gleichzeitig auch mehr Zuschauer auf ein starkes Video umverteilt, das aus Zuschauern Kunden macht. Also da sehe ich eigentlich den Haupteffekt drin und das ist halt mega.
Genau, aber sonst hat man wenigstens so einen neuen Abonnenten, der vielleicht anfängt, die Videos zu konsumieren, die man sonst hat und zumindest mal wieder länger bleibt, als jemand, der halt wieder verschwindet, weil er hat einen Short gesehen und ist ja wieder weg. Das ist so der Nebeneffekt. Also man bringt jemanden auch in den, wenn man es mit euch macht, YouTube-Funnel neu hinein.
Ja.
Genau, und dafür muss man ja nicht mehr machen. Das Interview hat man ja schon gemacht und den Rest machen wir ja.
Ja, mega. Okay, wo kann man mehr erfahren?
Am besten schreibt man mir echt auf Instagram. Das ist Michael Merkel, so wie ich heiße. Und dann noch so ein kleiner Unterstrich. Und man schreibt mir eine Nachricht, weil das ist am einfachsten tatsächlich. Dann kann man auch direkt mit mir sprechen und dann können wir schauen, ob das sinnvoll ist.
Ja, prima. Dann machen wir das. Verlinken am besten dein Profil nochmal und das ein oder andere Conversion-Interview.
Ja.
Wenn sich Leute da so ein Bild machen wollen.
Genau.
Perfekt, dann machen wir das so.
Sehr gute Fragen hast du gestellt. Außergewöhnlich, wenn man in einen Podcast geht, der nicht auf Conversion ausgelegt ist.
Ich fand es interessant. Also vielen Dank für deine Zeit, Michael. Hat Spaß gemacht.
Sehr gerne, hat auch großen Spaß mir gemacht.
Das war's schon wieder beim Logical Lemon Insider Podcast. Viel Spaß beim Umsetzen und Anwenden. Bis zur nächsten Folge.